Also, der Adler, Geier oder Engel, ist auch egal, was da fliegt, der kreist dort und sagt, weh denen, die auf Erden wohnen. Weshalb? Die Erde ist teilweise geistlich verfinstert. Wir müssen sagen, wir leben jetzt in dieser Zeit der geistlichen Finsterheit. Guckt euch die Welt an, wer glaubt noch an Gott? Wie schon gesagt, im Osten unseres Landes, 70% glauben gar nicht an Gott. Hier im Westen, vielleicht glauben ja 45-50% noch an Gott, aber an welchen Gott? Wirklich an den Gott der Bibel? Oder sind das auch so Leute, die in den Wald gehen und Bäume umarmen, um Kraft zu schöpfen? Ja? Also der biblische Gott und das Evangelium, das hat in unserem Land so gut wie keinen Wert mehr. Die Gesetze sind auch so gemacht, wir haben heute darüber gesprochen, wir dürfen keine religiöse Werbung im Fernsehen machen, zum Beispiel für die Fernkurse dürfen wir keine Werbung machen. Das ist gesetzlich verboten und wir müssen uns an bestimmte Richtlinien und Regeln halten, sonst sind wir unsere Lizenz wieder los. Aber wir wollen das Evangelium verkünden. Wir kommen jetzt zum Kapitel 9 und der 5. Posaune. Da wird gesagt, dass der Stern, der vom Himmel gefallen ist, den Abgrund aufschließt. Die Milleriten haben gesagt, das ist jetzt Mohammed. Einmal war es bei ihnen Attila, der Stern, der vom Himmel fällt, und dann war es Mohammed. Und wir sagen, von der Bibel her gesehen, kann es nur derselbe Stern sein, der vom Himmel gefallen ist. Und der schließt den Abgrund auf. Und er wird ja dann in Vers 11 auch König, Engel des Abgrunds genannt. Und sein Name ist hebräisch Abaddon und griechisch Apollyon. Das heißt Verderber und Vernichter. Welcher Engel des Abgrunds ist der Verderber und der Vernichter? Also das Bild ist eigentlich ziemlich eindeutig. Das kann nicht sich hier um Mohammed handeln, sondern um Satan. Wer ist im Abgrund verschlossen? 2. Petrus 2, Vers, ich kann meine Klaue nicht lesen, Vers 4. Wenn man danach liest, stellt man fest, die gefallenen Engel, die Dämonen sind im Abgrund verschlossen. Und wenn jetzt der Engel des Abgrunds den Abgrund aufschließt und da kommen jetzt Heuschrecken raus, können das doch nur dann die Dämonen sein. Der Rauch, der dabei raus aufsteigt, verfinstert den Himmel. Was bedeutet das? Es wird geistlich noch dunkler. Man kann den Himmel, man kann das Evangelium, man kann Gott nicht mehr erkennen. Diese Wesen sehen aus wie Heuschrecken. Und das erinnert uns irgendwie an Joel. In Joel ist es ja so, dass Gott Gericht hält. Und dieses Gericht wird unter den Bildern der Heuschrecken gezeigt. Und da ist Gott der Anführer der Heuschrecken. Hier aber ist Satan der Anführer der Heuschrecken. Was bedeutet das? Satan imitiert das Gericht Gottes. Er macht das Gericht Gottes nach. Denn Joel sagt, ehe der große schreckliche Tag des Herrn kommt, merkt euch das, große schreckliche Tag des Herrn, kommt diese Heuschreckenplage da. Und Satan imitiert diese Heuschreckenplage, sodass alle Menschen meinen, jetzt kommt der große schreckliche Tag Gottes. Aber das stimmt gar nicht. Diese Heuschrecken, Vers 4, denen wird gesagt, sie sollen dem Gras, dem Grünen und den Bäumen keinen Schaden tun, sondern nur den Menschen, die nicht versiegelt sind. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Heuschrecken fallen normalerweise über Gras und Bäume her. Wenn Heuschrecken Dämonen darstellen, bedeutet das, die Dämonen fallen über die Menschen her, und zwar die gläubigen Menschen. Und wir haben ja in Kapitel 8 gesehen, bei der ersten Posaune, Baum und Gras stehen für die gläubigen Menschen, für Gottes Volk. Und ihr seht, jetzt haben wir die Texte von Jeremia, von Johannes dem Täufer, von Matthäus, von Lukas, von Jesus. Und jetzt haben wir selbst ein Kapitel weiter, Baum und Gras stehen für gläubige Menschen, denn sie stehen den nicht Versiegelten gegenüber. Gras und Bäume, das sind die versiegelten Menschen, und die nicht Versiegelten, das sind die Gottlosen. Und über die sollen die Dämonen herfallen. Das heißt, die Dämonen dürfen den gläubigen Nachfolgern Jesu nichts anhaben, aber ihren Freunden dürfen sie anhaben. Ihre Qual ist wie der Qual von Skorpionstichen. Meine Pfadfinder haben in Italien mit Skorpionen gespielt und ich dachte, das ist doch gefährlich. Ich habe mal so einen Hollywood-Film gesehen, da war das so, der Skorpionstich bringt da so einen Menschen um, aber das ist nicht der Fall. Tatsächlich tut das nur höllisch weh, sagten meine Pfadfinder. Das ist ein interessanter Ausdruck, ne? Tut höllisch weh. Aber sie können höchstens Babys, Skorpione können höchstens Babys oder ganz alte, kranke Menschen umbringen. Also ein normaler Mensch, der gesund ist, der wird von ihnen nicht umgebracht. Dann macht das nichts. Also diese Dämonen bringen die Menschen nicht um, sondern quälen sie nur, sodass die Menschen den Tod suchen werden. Und die sehen aus wie Kriegsrosse und sie haben auf ihren Köpfen goldene Kronen. Was bedeutet das? Wo hätten wir einen Hinweis in der Bibel, goldene Kronen, wenn Wesen goldene Kronen tragen, was bedeutet das? Macht, ja, genau. Und da denken wir gleich an Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Herren der Welt, den Fürsten und Gewaltigen, diesen bösen Geistern, die in der Luft herrschen. Also die Dämonen sind keine kleinen Teufelchen, sondern sind mächtige Wesen. Dann haben sie ein Menschenantlitz. Was bedeutet das? Das brauchen wir nicht mal mit der Bibel belegen. Das können wir auch von dieses Bild haben wir übernommen. Menschen mit einer hohen Stirn gelten für uns als intelligente Wesen. Neandertaler-Typen, so eine hohe Stirn, würde ich sagen, der kann nicht sehr intelligent sein, nicht? Obwohl die Neandertaler ein größeres Hirn hatten als wir heute. Aber hohe Stirn, da sagen wir, das ist intelligentes Wesen. Und dann haben sie Haar wie Frauenhaar und Löwenzähne. Was bedeutet das? Nun sind wir ja keine Orientalen, wir leben ja heute, aber ein bisschen können wir uns vielleicht reindenken. Die alten Hollywood-Filme, Dallas zum Beispiel, da hatten die Frauen alle lange Haare. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Und das war, lange Haare war attraktiv und schön. Ja? Frauenhaar, lange Frauenhaare galten einfach attraktiv und schön. Und als ich so Teenager war, ging ich mal in Hannover über die Straße. Da ging vor mir, Anfang der 60er Jahre, muss ich dazu sagen, eine super schlanke Frau mit langen Haaren bis zum Gesäß. In Jeansjacke und Jeanshose. Und das war gerade ja aufgekommen. Es gab ja noch nicht so Jeans so wie heute. Und da guckt man natürlich hin, Frau mit Jeansjacke und Jeanshose. Bisher sind die Frauen immer mit dem Rücken rumgelaufen. Und dann dreht die sich um und hat einen Vollbart. Ja, und das war die Zeit, als Männer eigentlich noch keine Bärte tragen durften, jedenfalls nicht bei frommen Christen. Und der erste Vorstehersohn, der einen Bart trug, war also der erste Adventist, glaube ich, in Deutschland, der einen Vollbart trug, das hatte eine Menge Diskussionen mit sich. Naja, heute ist es ja ganz normal, einen Bart zu tragen. Und vor dem Zweiten Weltkrieg war es ja auch noch so, wer keinen Bart hatte, der konnte auch nicht Prediger werden. Der musste schon Bart tragen. Also, dieses Bild, kommen wieder zurück, das ist mir haften geblieben. Und als ich den Text dann später las, sagte ich, genau so ist es, genau so ist es. Du guckst von hinten, attraktiv und schön, und dreht sich um, Raubtiergebiss. Und was das bedeutet, können wir uns auch gut vorstellen. Geht in den Zoo, ärgert den König der Tiere so lange, bis er an ins Gitter springt und das Maul aufreißt und euch anbrüllt. Dann wisst ihr, was gemeint ist. Was passiert dann? Auch wenn ein Gitter dazwischen ist. Euer Herz rutscht in die Hose. Ja? Ihr werdet zurückspringen und vor Angst vielleicht zittern, wenn so ein Löwe euch anspringt und dann Maul aufreißt. Und genau das ist gemeint. Die Leute finden die Dämonen schick und attraktiv. Aber wenn sie dann ihr wahres Gesicht zeigen in der Zukunft, wir leben mal, gehen jetzt also in eine Zeit hinein, die noch in der Zukunft liegt, dann werden sie in Angst und Schrecken versetzt, werden in Panik geraten. Es ist schick, mit Toten zu kommunizieren. Aber die liebe Schwester, von der ich euch erzählt habe, die da merkte, dass sie mit einem Dämon kommuniziert hat, die hat einen riesen Schrecken gekriegt. Und das wird auch durch das nächste Bild von den Rasseln der Flügel wie das Rasseln von Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen, verstehen. Höchstens, wir haben Ben-Hur geguckt. Ja, ab und zu hilft es ja, ne, so einen Hollywood-Film zu sehen, um die Bibel zu verstehen, könnte man sagen. Aber ich will euch das einfach mal schildern, weil wir diese Zeit nicht mehr haben. Die Kampfwagen, die auf uns zukommen, die müssen wir uns mal vorstellen. Also stellt euch mal vor, wir sind jetzt israelitische Soldaten. Wir haben einen Minirock an, auch die Männer haben da Miniröcke getragen, ja? Holz-Lederschild und hier Kurzschwert. So stehen wir dem Feind gegenüber. Und dann kommen die ägyptischen Wagen. Die Pferde sind an der Brust gepanzert und haben Spieße. An den Rädern, Ben-Hur, sind rotierende Messer. Ziemlich lang. Dann werden Sensen ausgeklappt. Die Wagen fahren so hintereinander. Sense hier, Sense dort. dazwischen rotierende Messer. Dann kommen die auf euch zu und oder auf uns zu und von Ferne schießen sie erstmal Pfeil und Bogen in die Menge rein. Dann kommen sie näher, dann werfen sie ihre Wurfspieße rein und in den nächsten paar Sekunden rauschen die mit ihren Spießen und Sensen und rotierenden Messer so in die erste Reihe rein, ziehen wieder raus, formatieren sich neu und rauschen wieder auf uns zu. Nein, nicht auf uns, auf die hinter uns Stehenden, denn wir sind tot. Was wisst ihr also, wenn ihr da so steht mit eurem Holzlederschild und eurem Kurzschwert, wenn diese ägyptischen Streitwagen so gestaffelt auf euch zudonnern? Ihr wisst, ich bin tot. Noch ein paar Sekunden und die Sache ist ausgestanden. Welche Gefühle habt ihr dann? Panische Angst oder Höllenangst oder weiß ich was auch immer. Also, und genau das Bild, das will Gott durch diese Bilder vermitteln. Dass diese Wesen die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Aber jetzt wird es noch weiter erklärt. Und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln und ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Mit den Schwänzen arbeiten die Skorpione, die Heuschrecken. Was bedeutet Schwanz denn in der Prophetie? Und ich habe das nicht auf Marienhöhe gelernt und als ich den Fernkurs über die Offenbarung geschrieben habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal in die Konkordanz gucken, da muss doch irgendwas geben, denn die Bibel erklärt sich ja selbst. Also dann dachte ich, das muss doch irgendwas geben und dann komme ich auf Jesaja 9, Vers 14. Die Ältesten und die Vornehmen sind der Kopf, merkt euch das mal, die Propheten aber, die Falschlehren, sind der Schwanz. Jesaja ist ein Prophet. Er spricht in prophetischen Bildern, aber er erklärt sie auch. Wofür stehen also Schwänze? Für falsche Propheten. Die Dämonen machen das also nicht persönlich, sondern sie arbeiten durch falsche Sprecher Gottes. Sie setzen durch falsche Sprecher Gottes die Menschen in Angst und Schrecken. Ich habe mal... Weil bei den Bibelstunden gibt man den Leuten ja immer mal so was weiter zum Lesen und zu Anhören. Und da war ich mal bei einer Katholikin, die hat mir dann auch mal was zum Hören angegeben, nämlich Prophezeiungen von einem katholischen Propheten. Also die haben auch solche Ellenweit-Leute. Ne? Und das war so ein Endzeitprophet. Und der hat Folgendes verkündigt. Ich mache das so ein bisschen nach. Es wird stockfinster sein. Nur geweihte Kerzen werden noch brennen. Die Dämonen werden durch die Gassen heulen und den Menschen das lebendige Herz aus dem Leib reißen. Die Gassen werden von Blut überflutet sein und so weiter. Das brauchte ich gar nicht auswendig zu lernen. Also wenn einen was fasziniert, dann hört man das und kann man das gleich wörtlich wiedergeben, habe ich festgestellt. Und als ich dann hier diesen Text las, dachte ich, genau das ist es. Die falschen Sprecher Gottes setzen die Menschen in Panik, in Angst und Schrecken durch ihre prophetische Botschaft. Eine Botschaft von unten. Also es ist Angstmacherei, ganz klar. Warum ist denn das nötig? Warum muss Satan und seinen Helfershelfern die Menschen in Angst und Schrecken versetzen? Ich denke, er hat sie doch schon. Nein, er hat sie nicht, wirklich. Er hat neue Philosophien aufgebracht, die Menschen von Gott getrennt haben. Man glaubt nicht mehr an Gott, man glaubt nicht mehr an die Schöpfung, man glaubt nicht mehr an die Bibel, man denkt, alles ist nur noch Materie. Und nach dem Tod ist alles aus. Also jetzt ein bisschen Spaß haben, denn nachher kommt die Kiste mit den Würmern und dann ist nichts mehr. Und jetzt haben die Leute gar nichts mehr. Aber es gibt Leute, die sind damit nicht zufrieden. Für die hat er ja dann die Esoterik und den Spiritismus ins Leben gerufen, so wie es Geibel in der Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, sagte, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Habt die Gottheit, die ihr verjagt, kommen die Gespenster. Und so hat er dann eine Gruppe von Menschen schon auf seiner Seite. Aber die meisten Leute sind doch jetzt Materialisten. Und jetzt lesen wir in Offenbarung 13, es kommt eine Zeit, da werden alle Menschen in einer Welteinheitsreligion geeint. Unter dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus der Erde. Und dem Drachen. Übrigens diese unheilige Dreieinigkeit, ich bringe mal ganz kurz einen Exkurs. Der Drache will Gott gleich sein. Das Tier aus dem Meer bekommt vom Drachen den Thron und die Macht, so wie Jesus von Gott Vater. Das Tier aus dem Meer herrscht 3,5 Zeiten, so wie Jesus 3,5 Jahre gelehrt hat, bekommt dann eine tödliche Wunde, die wieder heilt, so wie Jesus auch gekreuzigt wurde und wieder von den Toten auferstand. Und das Tier aus dem Meer wird angebetet, so wie Jesus Christus angebetet wird. Und das Tier aus der Erde sorgt dafür, dass das Tier aus dem Meer angebetet wird, wie der Heilige Geist die Anbetung Jesu, zur Anbetung Jesu führt. Und das Feuer vom Himmel deutet ja auch auf das Feuer vom Himmel in Pfingsten an. Da haben wir also eine unheilige Dreieinigkeit. Und diese unheilige Dreieinigkeit wird in Zukunft die Welt zu einer Welteinheitsreligion führen. Mit hauptsächlich zwei Methoden, also erstmal mit Zeichen und Wundern, ja, aber dann auch durch Wirtschaftsboykott und dann durch Todesdrohung. Und das macht man heute schon in unserer Zeit. Ja, wir sehen das vor unseren Augen. Balkan, Irak, Afghanistan und andere Länder, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen, machen wir Wirtschaftsboykott. Nicht kaufen und verkaufen. Und wenn ihr darauf nicht reagiert, dann kommen wir mit unserem Bomber und machen euer Land platt. Das wird heute in der Politik so gehandhabt und so kann man sich vorstellen, dass das in Zukunft auch so weitergeht. Und man will die Welt jetzt einen zu einer Welteinheitsreligion. Und nur eine kleine Gruppe Christen, die sich an die Bibel halten, werden da nicht mitmachen. Und wir sagen ja, wir sind auch nicht dabei. Ganz bestimmt nicht. Aber um die Menschheit dahin zu bringen, muss unsere zersplitterte Welt erstmal vorbereitet werden. Und wie kann ich eine Welt, die wir heute haben, einen? Überlegt euch das mal. Die Staaten zersplittern sich in immer kleinere Staaten. Der Kommunismus fällt zusammen und dessen Staaten zersplittern weiter. Alle wollen sie selbstständig werden. Nur noch die Bayern halten zu Deutschland. Und also ist schon interessant, dass so kleine Landgebiete, die gar nicht alleine überleben können, sich aus größeren Verbänden herauslösen wollen. Alle wollen sie selbstständig werden. Individualismus, Pluralismus, das sind doch die Schlagworte. Jeder will machen und leben so, wie er will. Keiner will mehr mit anderen zusammengeschlossen sein. Jeder will das durchsetzen, was er sich denkt. Und so ist unsere Welt zersplittert. Und wie kann man eine solche zersplitterte Welt einigen? Wie kann man den Islam mit dem Christentum und dem Hinduismus zusammenbringen? Wie? Das geht gar nicht. Von menschlichen. Da kann noch so viel ein geistlicher Führer in Rom auftreten und sagen, lasst uns alle Brüder sein, kommt nach Assisi und betet mit dir. Das eint nicht die Religion. Da muss mehr passieren. Okay, Marienerscheinungen könnten dazu führen. Nicht? Es gibt ja Marienerscheinungen in Kairo in den 70er Jahren und jetzt dieses Jahr wieder, wo Muslime Maria anbeten und sagen, du bist die Gebenedeiteste, weil aus dem Koran wird sie auch positiv bewertet. Aber es muss noch mehr geschehen. Hier, die Offenbarung sagt, nein, die falschen Sprecher Gottes werden die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, in Panik, in Höllenangst. Und wenn man die Menschen in Angst versetzt, dann sind sie bereit, alles hinzunehmen, um zu überleben. Wir sehen das ja in Amerika 11. September. Wozu hat das geführt? Dass die Freiheit Amerikas ganz stark beschnitten ist. Und die Menschen haben sich nicht aufgeregt, die haben mitgemacht. Und das geht noch sicherlich so weiter. Dass die Politiker unsere Freiheit immer mehr einschränken, womit? Mit Angst. Denkt nur an Computerdurchsuchungen. Jeder Computer soll jetzt für den Staat frei zugänglich sein, sagte der eine Herr in Berlin und wollte gerne, dass alle eure Computer durchsucht werden können, jederzeit. Aber glücklicherweise ist das wieder abgeschmettert worden. Und der hat mit Angst gesprochen. Ja? Wir müssen dafür sorgen, dass Terroristen Angst machen, dürfen keine Chance haben. Und so werden auch in Zukunft Satans Helfershelfer die Menschen in Panik versetzen, um die Welt vorzubereiten für eine Welteinheitsreligion. Kommen wir zur sechsten Posaune. Da heißt es denn, nachdem der Engel geblasen hat, dass die vier Engel, die am Euphrat gebunden sind, losgelassen werden. Und dann kommt es zu einem großen Heer, zu einer bestimmten Zeit. Und das ist ein Riesenheer. Und da sitzen die Leute auf Rossen. Die haben blaue, schwefelgelbe Panzer und feuerrote. Das sind Gerichtsfarben. Und die Häupter der Rosse waren wie Häupter der Löwen und aus ihren Mäulern kam Feuer, Rauch und Schwefel. Feuer, Rauch und Schwefel sind immer das Gericht Gottes, ja? Symbol für das Gericht Gottes. Das heißt, diese Löwenhäupter speien das Gericht Gottes über die Menschen. Wer sind denn aber die Löwenhäupter? Na gut, wir haben das Bild König der Löwen, ja? König der Tiere, nicht König der Löwen. Das war ein Film, glaube ich, ne? Oder Musical, aber König der Tiere, der Löwe ist König der Tiere, also scheint es hier doch könnten wir von unseren Sprachbildern her gemeint sein, es sind Fürsten. Aber wir haben gerade auch einen Bibeltext dazu gelesen. Wofür stehen die Köpfe bei Jesaja 9, Vers 14? Für die politischen Führer. Ne? Die Ältesten und Vornehmen waren damals die politischen Führer. Heute würden sie sagen, sie für die Politiker. Und diese Politiker speien Feuer, Rauch und Schwefel. Das heißt, sie drohen den Menschen mit dem Gericht Gottes. Und dann kommen von diesen Plagen werden der dritte Teil der Menschen getötet. Und dann heißt es hier im Vers 19, denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren Schlangen gleich und hatten Häupter und mit denen taten sie Schaden. Also da kommen die Schwänze wieder ins Spiel. Also nicht nur im Maul, also nicht nur die politischen Führer, sondern auch die Schwänze. Also die falschen Sprecher Gottes, die machen da mit. Und diese falschen Sprecher Gottes sind Schlangen gleich. Wofür steht die Schlange? Symbolisch, im negativen Sinn natürlich, für Satan. Also dämonische, also von Dämonen beeinflusste falsche Propheten. Und sie hatten Häupter. Und Haupt heißt wieder die Ältesten und Vornehmen oder die Politiker, könnten wir sagen. Und wenn die falschen Sprecher Gottes als Häupter bezeichnet werden, sind das also religiöse Führer. Die religiösen Führer und die politischen Führer sorgen also dafür, dass das Gericht Gottes den Menschen angedroht wird. Oder vielleicht auch vollzogen wird. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich bringe jetzt den Versuch einer Auslegung. Ne? Ihr wisst ja, ich bin jetzt hier nicht der Papst, der jetzt sagt, das ist die Auslegung und der müsst ihr jetzt für alle Zeiten glauben. Sondern ich wollte euch einfach zeigen, wie Bilder zu deuten sind von der Bibel her und dass man dann zu interessanten Auslegungen kommt. Also was das bedeutet, dass ein Drittel der Menschen stirbt, ist das jetzt symbolisch gemeint oder ist das tatsächlich so gemeint? Da bin ich mir selbst unsicher. Und wir haben im Alten Testament so eine Prophezeiung, der Nordkönig zieht gegen den Südkönig. Der Nordkönig ist Babylon, der Südkönig ist Ägypten. Und der Pharao hat die Zeit verpasst und wird deshalb ein Geräusch sein. Auch wenn er die ganze Welt verdirbt, wird er doch von Babylon besiegt werden, denn Babylon kommt wie eine zischende Schlange, auch wieder das Bild Schlange, und wird Ägypten zerstören. Ägypten beherrscht die ganze Welt, alle Städte und verdirbt sie, aber Babylon wird sie besiegen. Das ist eine interessante Prophezeiung von Jeremia und da habe ich gedacht, wofür steht Babylon? Für eine Weltreligion. Wofür steht Ägypten in der Offenbarung? Kapitel 11, für Atheismus, Gottlosigkeit. Und wir müssen sagen, heute herrscht Ägypten in unserer Welt. Gottlosigkeit, Atheismus, herrscht in unserer Welt. Und er verdirbt unsere Gesellschaft, dass es keine moralischen Werte mehr gibt, an die Menschen sich halten. Denn die göttlichen Werte müssen ja abgeschafft werden, oder die biblischen Werte. Aber jetzt kommt Babylon und zerstört diesen Atheismus, fegt ihn vom Boden der Weltgeschichte. Und ich glaube, dass vielleicht das hiermit gemeint ist. Um die Welt unter eine Welteinheitsreligion zu bringen, muss der Atheismus zerstört werden. Die Gottlosigkeit. Die Leute müssen wieder glauben und damit den geistlichen Weltführer folgen. Und es deutet alles darauf hin in Offenbarung 13, dass dieser Herrscher von Rom aus die Welt regiert. Sogar die Esoteriker sagen das heute. Vielleicht kennt ihr ja diese Geschichte mit dem Maitreya-Christus, der in den 80er Jahren sich schon offenbaren sollte, laut einigen großen Anzeigen in aller Welt, der aber dann doch nicht erschienen ist, aber jetzt in Kenia mal erschienen ist und dort und ein paar Wunder getan hat. Und dieser Maitreya-Christus, esoterischer Christus, dieser Maitreya-Christus wird von Rom aus die Welt beherrschen, sagen also sogar die Esoteriker. Ja, also viele Leute sagen, von Rom aus wird die neue Weltreligion kommen. Und wenn man die Offenbarung weiter studiert, dann sehen wir, dass dieses Tier 7 Häupter hat und dann kommt noch ein Achter, der ist einer von den 7. Ja, diese 7 Regierungsformen von Rom, Könige, Konsuln, Deziviren, 10 Männerherrschaft, Triumvirat, 3 Männerherrschaft, Diktatoren, 5 sind gefallen, einer ist der Kaiser. Also so machen wir es nochmal, 5 sind gefallen, einer ist der Kaiser. Danach kommt ein anderer, der muss eine bestimmte Zeit bleiben. Und dann kommt ein Achter, der ist einer von den 7. Und ich bin der Meinung, wir sind in der Zeit des 7. immer noch. Und dann kommt ein anderer, der ist ein Achter, der ist aber einer von sieben, der von Rom aus dann die neue Weltreligion führt. Ja. Also hier sieht es aus bei der sechsten Posaune, dass tatsächlich Satan es geschafft hat, die Menschheit zu einen durch die Androhung vom Gericht Gottes. Und denkt mal in die Vergangenheit zurück. Als der Islam weite Teile der Welt entchristianisiert hat und dann noch in Jerusalem sich breit machte, was hat Rom gemacht? Rom hat die Politiker aufgerufen zum Kreuzzug, um den Islam zu vertreiben, um die christliche Welt zu retten. Und wenn unsere Welt wieder am Abgrund steht und der Papst in Rom würde die Politiker aufrufen, die Welt zu retten vor dem drohenden Untergang, ich glaube, sie sind bereit, ihm zu folgen. Aber das ist ja das so Kapitel 12, 13 und so weiter. Das Interessante ist, dass diese ganze Sache alles nichts hilft. Zwar mag eine Welteinheitsreligion entstanden sein, aber es heißt hier in Vers 21, und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Das heißt, die Versuche, die Welt zu retten durch eine Welteinheitsreligion, scheitert an der Sünde der Menschen. Eine Religion von Menschen gemacht und mit Angst und Gewalt durchgedrückt, mit dem Gericht Gottes gedroht, hilft alles nichts. Die Menschen werden sich nicht wirklich bekehren. Sie werden weiter hier ihrer Unmoral folgen, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und Dieberei. Übrigens das Wort Zauberei, da steht ein interessantes Wort im Griechischen, Pharmazia. Ja, die zaubern vielleicht auch manchmal. Kapitel 10 und 11 sind für mich Rückblicke auf Ereignisse innerhalb der sieben Posaunen. Johannes bekommt immer wieder so Zeitereignisse geschildert, bis kurz vorm Schluss, und dann wird zurückgegriffen, um das näher zu erklären. Zum Beispiel sechs Siegel, und dann wird gesagt, halt bevor die Gottlosen schreien, es kommt der große schreckliche Tag, wer kann bestehen vor dem, der da kommt, nicht? Berge fallen über uns, und dann wird zurückgegriffen und Gott zeigt die Versiegelten, um zu sagen, die ich als Eigentum gekennzeichnet habe, mit meinem Siegel, die werden bewahrt, vor allem Unglück. Und dann geht es erst weiter, dann kommt das siebte Siegel. Und hier ist es auch, Kapitel 10 und 11 sind für mich Rückblicke für die Zeit der Posaunen. Darauf gehen wir jetzt nicht ein, keine Angst. Wir kommen gleich zu Kapitel 11, Vers 15, zur siebten Posaune. Der siebte Engel bläst seine Posaune. Und dann sagt eine große Stimme vom Himmel, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, hier wird nun das Reich Gottes angekündigt. Und er sagt dann auch in Vers 18, und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen, sein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben seinen Knechten. Das heißt, jetzt kommt Jesus Christus wieder und wird die einen bestrafen und die anderen belohnen. Und dann sagt er hier in Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Das Bild will ich noch zum Schluss erklären. Also jetzt mit der siebten Posaune ist es Zeit gekommen, dass Gott sein Reich aufrichtet. Und der Himmel reißt auf und man sieht in den Tempel Gottes und sieht die Bundeslade. Jetzt gibt es Leute, die nehmen das wörtlich und sagen, aha, dann reißt so der blaue Himmel auf und man sieht die goldene Bundeslade dort. Ist das so? Aber wenn das Bilder sind, dann müssen wir das auslegen. Dann ist das symbolisch gemeint. Wofür steht denn die Bundeslade symbolisch? Da sind die Gebote Gottes unten drin, ja. Dann haben wir darüber den Gnadenthron. Darüber sind die anbetenden Cherubim. Und zwischen denen ist nichts. Und von diesem Nichts wollte Gott zu Mose sprechen. Also von diesem Nichts aus. Was bedeutet das? Es ist Symbol für die Herrschaft Gottes. Der unsichtbare Gott, umgeben von anbetenden Engeln. Das heißt, er ist ein anbetungswürdiger Gott. Denn die Cherubim sind die höchsten Wesen des Universums. Und die höchsten Wesen des Universums beten diesen unsichtbaren Gott an. Gott ist also ein anbetungswürdiger, für uns nicht sichtbarer Gott. Seine Herrschaft ruht auf Gnade, Gnadenstuhl. das Lade ist jetzt unten leer, das Gesetz ist weg. Also Gott hat keinen Willen mehr. Ein Staat aber ohne Gesetz, ein Herrscher ohne Gesetz, hat auch keine Macht mehr. Also Gott hat einen Willen und die Grundlage seiner Herrschaft sind seine Gebote. Aber die Gnade deckt die Gebote zu. Das heißt, Gott ist auch ein barmherziger, gnädiger Gott, derjenigen die Schuld vergibt, der das Gesetz übertreten hat, wenn das Opferblut auf die Bundeslade gesprengt wird. Ja, wenn das Blut Jesu dazu kommt. Und das heißt also, am Ende der Welt werden alle Menschen erkennen, dass es einen Gott gibt. Sie haben ihn verlacht. Sie haben gesagt, es gibt ihn nicht. Oder sie haben ihn als alten Großvater mit langem Bart dargestellt. Aber am Ende der Zeiten werden sie erkennen, es gibt diesen Gott, an den wir nicht glauben wollten. Und er ist ein anbetungswürdiger, großartiger Gott. Denn die höchsten Wesen des Universums beten ihn an. Und er ist ein gnädiger Gott. Wir haben immer wieder die Liebe und Gnade Gottes in Frage gestellt und gesagt, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wie kann er zulassen das? Und dann kommen alle diese negativen Dinge, die aber nicht Gott anrichtet, sondern Menschen. Und sie haben immer die Frage gestellt, wenn Gott Liebe ist, warum lässt er den Krieg zu? Nein, warum lassen wir Krieg zu? Warum lässt er zu, dass die Flüsse vergiftet werden und Menschen sterben müssen, wenn sie dieses Wasser dann trinken oder drin schwimmen? Warum lassen wir das zu? Warum machen wir damit? Warum lassen wir unsere deutschen Soldaten ins Ausland gehen, obwohl die Väter nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, nie wieder soll ein deutscher Soldat im Ausland stehen. Hier, das Podium muss abgesägt werden, wenn ich hier komme. Ich darf nicht so viel mit den Händen fuchteln. Ich laufe ja schon nicht hier rum wie andere Prediger. Ich stehe ja hier schon ganz ruhig. Also, wir lassen zu, dass unsere jungen Männer in Afghanistan sterben. Wir sagen nicht, wir protestieren nicht, wir ziehen nicht durch die Straßen. Ja, obwohl unsere Gründungsväter haben gesagt, nie wieder wollen wir das. Wir machen es doch wieder. Also wir lernen nicht aus der Geschichte. Wir verursachen das Leid und die Menschen schieben das immer Gott zu. Die Zunahme von Allergien und Krebs, das geht doch nicht auf das Konto Gottes, das geht auf unseren Lebensstil zurück mit all seinen Folgen. Also die Menschen werden jetzt erkennen, dass es doch diesen lieben und gnädigen Gott gibt. Und sie werden sehen, Gott hat einen Willen, was wir nicht wahrhaben wollten. Einen Willen und wir wollten uns diesem Gott nicht unterordnen. Das werden die Menschen dann erkennen. Der Hagel, der hier herunterkommt, mit Donner und Erdbeben, das erinnert mich an eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, wo gesagt wird, die weißgetünchten Mauern der Gerechtigkeit werden durch den Hagel Gottes zerschlagen. Dieses Bild kannte ein Israelit oder ein Jude. Und wir alle bauen ja unsere weißen Mauern der Gerechtigkeit um uns auf. Wir tun Gutes und prahlen damit. Aber am Ende der Zeit, wenn Gott kommt, werden wir erkennen, dass das alles nichts hilft. Ja, mit unserer eigenen Gerechtigkeit können wir vor Gott nicht bestehen. Und die Leute, die gesagt haben, lieber Gott, ich habe doch immer Gutes getan, ich habe nichts Böses getan, ich war doch immer nett und anständig, ich habe nur nicht an dich geglaubt. Deren eigene Gerechtigkeit ist wie eine weiße Mauer, die durch den Hagel Gottes zerschlagen wird. Und der Mensch wird vor Gott stehen und anerkennen, ich bin nichts vor diesem Richtergott. Er ist ein gnädiger und er ist ein gerechter Gott. Und meine Strafe wird gerecht sein. So sind wir kurz durch die 7 Posaunen gegangen und wir haben 2 Stunden gebraucht. Mit Pause natürlich. Die müsst ihr abzählen. Also es waren dann doch nicht 2 Stunden. Aber ich wollte euch damit mal einfach auf die Spur setzen. Schaut euch doch mal die Offenbarung unter den Bildern an und klärt erstmal die Bilder, ehe ihr mit Auslegung beginnt. Wir haben beides gemacht. Wir haben uns die Bilder angeschaut. Ich habe euch nicht alle Texte gegeben. Aber ihr könnt euch vom Adventist Media, diesen Büchershop von unserem Verlag, könnt ihr das Buch Die Offenbarung Jesu Christi besorgen. Da sind alle Texte angegeben, alle Bilder mit alttestamentlichen Texten und auch noch einige Erklärungen dazu. Und studiert das einfach nochmal. Oder macht einen Offenbarungsbibelkreis auf und fangt mal an, durch die Offenbarung durchzugehen, vielleicht anhand dieses Buches, und macht euch wieder vertraut mit diesen Bildern und versteht die Offenbarung wieder neu. Das meiste, was wir als Adventisten von der Offenbarung ausgelegt haben, das hat weiter Bestand auf Offenbarung 12 und 13 und die 7 Plagen. Die legen wir ja auch nicht wörtlich aus, sondern auch symbolisch. Die Könige vom Aufgang der Sonne, das ist natürlich Jesus Christus. Armageddon ist nicht so ein Tal, in Israel, wo sich die Völker alle in einem kleinen engen Tal bekriegen, so wie es die Baptisten manchmal sagen. Nein, das ist Harmageddon ist der Berg Karmel, wo das Gottesurteil stattfindet, wie zur Zeit Elias. Auf wessen Seite steht Gott? Auf der Seite Isabels und Ahabs, der Priesterin und dem politischen Herrscher, oder auf der Seite des kleinen Volkes Elia? Ja, das haben wir schon als Adventisten immer so ausgelegt. Nur manche meinten, das müsste wörtlich sein und haben sich von anderen Konfessionen da einstecken lassen. Oder einige haben geglaubt, es kam von China, die Könige vom Aufgang der Sonne. Aber das ist nicht Auslegung, das ist mehr so Hineindeuten von heutigen Bildern. Also studiert einfach die Offenbarung nochmal neu, versucht sie von den Bildern her zu verstehen, nimmt eine Konkordanz, schaut nach, was bedeuten die Bilder, und dann wird die Offenbarung wieder lebendig und interessant für uns. Ich danke für eure große Geduld. Habt ihr Fragen? Und die Rendsburger kommen zu euch. Ja, kann man machen. Mein Predigtplan ist natürlich bis zum Frühjahr schon ausgeplant. Das ist das Problem immer. Das kann man alles regeln. Ihr habt ja hier einen, der mich dann wahrscheinlich ansprechen wird. Und dann kann man noch mal einen Termin ausmachen. Ja, du hast noch eine Frage? Fünfte Posaune, jetzt bin ich gerade ein bisschen daneben. Ach so, der Abgrund, da hatte ich gesagt, 2. Petrus, ach ja, in deiner Bibel jetzt, ne? Der Abgrund steht jetzt bei mir nur, und bei Petrus steht ja, dass im Abgrund die Dämonen verschlossen sind. Ja? Und ich denke, dass das einfach ein Bild dafür ist, dass die Dämonen jetzt nicht die volle Macht über uns haben. Während das andere ist ja Flüsse und Brunnen, wo die Leute daraus trinken. Das ist die Frage, jetzt müsste ich im Griechischen nachgucken, steht da wirklich Brunnen des Abgrunds oder steht einfach nur Abgrund drin? Das habe ich meine griechische Bibel nicht dabei. Ja, 5 Monate habe ich euch verschwiegen. Ja, 5 Monate, einige haben vielleicht darauf gewartet, 5 Monate haben die Leute die Zeit, um die Gottlosen zu quälen. Und ich habe mal rumgeguckt in der Bibel und finde eigentlich nur eine Zeit, 5 Monate, das ist Noah in der Arche. Die Sintflut wächst 5 Monate, danach sinkt die Flut wieder. Also das Gericht Gottes dauert 5 Monate an und dann gehen die Wasser ja wieder zurück. Und das ist für mich ein Symbol. Einmal, dass die Dämonen wieder das Gericht Gottes nachahmen, aber dass sie die Gläubigen nicht antasten können. Die sind so sicher vor diesen Dämonen wie Noah in der Arche, was ja auch durch andere Aussagen dort in diesen Versen gesagt wird. Gut, vielleicht machen wir Schluss. Einige wollen auch nach Hause, kann ich verstehen. Und vielleicht sollten wir einfach noch zusammen beten. Und vielleicht könnt ihr mich ja dann noch so privat ansprechen. Himmlischer Vater, wir sagen dir herzlich Dank, dass du uns dein Wort gibst, dass wir uns damit beschäftigen können, was du uns vorausgesagt hast. Hilf, dass wir es intensiv tun, dass wir es mit Freude tun und dass wir uns durch deinen Heiligen Geist leiten lassen, um zu wissen, was kommt, damit wir nicht in Angst und Panik verfallen wie andere Menschen, sondern einfach ruhig und gelassen in die Zukunft schauen können, weil wir wissen, das muss so kommen, du hast es vorausgesagt, aber wir sind gerettet, wir sind unter deinem Schutz, uns kann das Böse nichts antun, weil du uns versiegelt hast. Hab Dank für die großartige Zukunft, die uns in der Offenbarung gezeigt hast. Hilf, dass wir das auch anderen Menschen mitteilen können und sie begeistern können für dein Angebot der Liebe und der Erlösung. Wir danken dir durch Jesus Christus dafür. Amen.